Willkommen zum Bewegungsarten-Podcast. Präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts Gregor Buchholz und Matthias Knossalla.
Also ich habe ja den Sturz dann auch gesehen und habe so gedacht... Ja, und dann am nächsten Tag liegst du in diesem Planschbecken.
Das war eine Woche später. Ne?
Ja, okay, gefühlt am nächsten Tag mit einer Coke, mega cool, total. Ja, da habe ich auch nur so gedacht. Naja, er lässt sich nicht aus dem Konzept bringen.
Eva, das war eine Woche später und für mich war das ein kleiner Erfolg, weil da waren die ersten Wunden, also alle an der Hüfte und so weiter, waren so verheilt.
Dass du wieder Masse konntest.
Nee, dass ich ein Pflaster drauf machen konnte und es nicht mehr verbunden werden musste. Also ich war jeden Tag beim Doktor und habe jeden Tag meine Wunden reinigen lassen und auch die Verbände wechseln lassen.
Beim Doktor war der erste oder Tag. Bei einer Frau Doktorin?
Nee, es war ein Herr Doktor, aber letztendlich hat die Krankenschwestern haben das immer gemacht. Natürlich. Und deswegen war das der erste Tag nach einer Woche, wo die Wunden so klein waren oder so zugeheilt sind, dass ich halt so ein wasserdichtes Pflaster über diese Wunden an der Hüfte machen konnte. Ja. Und ich halt wenigstens mal bei 40 Grad nicht nur im Schatten im Zimmer saß.
Da war es ja so heiß.
sondern auch mal im Schatten in einem Pool chillen konnte. Und halt, weil hört sich dumm an, aber mit eingegipsten Armen und so, du gehst über eine Woche nicht duschen.
Ja, also das war eigentlich... Es ist nicht so angenehm, ja.
Das war richtig kacke, sage ich dir.
Was war denn jetzt da genau? Was ist bei dem Sturz passiert?
Wollen wir eigentlich,
weil du hast
also,
hier nichts gebrochen.
Wollen wir das eigentlich als so als Einstieg nehmen? Oder wir sind irgendwie so voll dabei?
Ja, nehmen wir jetzt mal als Einstieg.
Also ohne Vorstellung, ne?
Ohne Vorstellung.
Weil wir labern jetzt eigentlich schon so fest so ein bisschen, ne? Was wir eigentlich
ja
so.
Ja, dann machen wir doch, dann legen wir jetzt einfach los. Hi Cäsar. Hallo Stefan Zachäus.
Hallo Eva, hallo Gregor, wie geht's euch?
Willkommen im Bewegungsarten-Podcast.
Danke für die Einladung und danke, dass ihr auch auf meinen sehr zugequetschten Terminkalender Rücksicht genommen habt.
Ja, war das so ein kleiner
Seitenhieb?
Ein kleiner Wink?
Nee, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen beleidigt fast schon, dass ihr mich wieder ausgeladen habt heute Morgen zum Frühstücken.
Ja,
weil ich dachte, perfekt, man kommt an und dann direkt kostenloses Frühstück in uns.
Wir haben dich gar nicht ausgeladen.
Ja, das war
schon. Also indirekt schon. Schade. Indirekt hast du gesagt, ja, 9 Uhr wird ein bisschen früh, Termine hier, Termine da, geht auch was.
Naja, du weißt ja, Gregor engagiert sich ja auch sehr, ich wollte schon sagen, karitativ.
No offense.
Er war heute Morgen wirklich...
Termine. Ah, ich hatte wirklich Termine.
War wirklich beim Mammutmarsch. Also das ist so, das musst du erklären, was der Mammutmarsch ist.
In unserem Verein war ein Mammutmarsch, das ist jetzt irgendwie so mega Mode, so irgendwie so 30, 50 oder 100 Kilometer, keine Ahnung, dann wandern die durch die Gegend. Und ich war mit dabei und habe so mit Kaffee gekocht und Brötchen geschmiert, die wir verkauft haben. Halt so richtig, also so Vereinskram und so.
Ja.
So ein Zeug. Deswegen konnte ich leider,
die,
also du, ich hätte
Schicht,
dich da...
Die Schicht war von 6 bis 12 Uhr halt.
Genau, ich hatte die Schicht.
Ah, das war halt wirklich...
Ansonsten hätte ich natürlich nicht euch mega gerne zum Frühstück empfangen. Wobei wir im Nachhinein sogar genug Brötchen übrig hatten.
Wir hätten auch dorthin gehen können, ja.
Aber um mich soll es ja nicht gehen, sondern du bist heute Morgen fresh gelandet aus Tokio.
Ja, genau. Ja, genau, ich habe da gestern beim Test-Event mitgemacht und mir einmal die Strecke angeguckt, wie sie halt ja nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen sein wird und bin dann eigentlich auch direkt danach in Flieger gestiegen und heute Morgen gut gelandet in Frankfurt.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wir haben dich gestern noch bei windigen Bedingungen auf dem Rad gesehen.
Ja, aber nur ganz kurz, leider.
Ja, leider. Ja.
Ein paar Mal eigentlich schon, aber...
Ja, doch, die haben immer mal, du warst in guter Gesellschaft,
okay.
Ne?
Okay, ich muss ehrlich sagen, ich war so enttäuscht, dass ich hab's mir nicht noch mal angeguckt, weil es war eigentlich ja so unter ferner Liefen, dass ich das eigentlich jetzt ganz schnell abgehakt habe. Mhm. Einfach gesagt, eine Dreiviertelstunde kann man sauer sein und danach...
Dreiviertelstunde hast du dir gegönnt.
Hört sich jetzt ganz dumm an, aber irgendwie, ich muss jetzt lügen, ob es jetzt Arne Pfeiffer war oder irgendein Biathlet oder ein Biathletin, hat gesagt, hat einmal im ARD-Interview gesagt, okay, eine Dreiviertelstunde darf man sauer sein nach einem schlechten Rennen und dann ist danach ist der Fokus auf das nächste Rennen.
Ja.
Und das habe ich einmal so gehört und seitdem sage ich mir das auch immer so. Weil ja, man kennt es ja im Leistungssport, wenn man jetzt nicht gerade ein Superstar ist oder mega konstant, hat man dann doch schon einige gute und einige schlechteren und dann muss man halt auch irgendwie lernen, mit den schlechteren umzugehen und das habe ich in meiner Leistungssportkarriere ganz gut gelernt.
Sehr
gut. Deswegen, ich sage mal, eine Dreiviertelstunde ärgern und danach.
Life goes on, ja.
Und wenn wenn wir jetzt mal den Rennen von Anfang an durchgehen, woran hat es, wahrscheinlich beim Schwimmen schon, also du bist ja eigentlich ein Kandidat, der ja so mit ganz vorne aus dem Wasser kommt und dann darauf hofft, mit der ersten Gruppe wegzukommen.
Und ja, das, Gregor, da bist du irgendwie noch in 2016 hängen geblieben.
Okay. Das ist so viel schlechter geworden.
Nein,
Nee, na, da hat sich schon was getan, ne? Gerade was das Schwimmen angeht. Also,
sind die anderen besser geworden oder du schlechter?
Ich schlechter.
Ja?
Nee, schlechter auf keinen Fall. Schlechter auf keinen Fall. Du bist halt Rennen auf der Stelle, ne?
Ja, nee, also schlechter nicht.
Nee.
Nee, also jetzt generell für dieses eine Rennen, also warum es jetzt in Tokio nicht so gut lief, hat mehrere Gründe. Hm. Um halt den Größten zu sagen, halt mein Crash vor, glaube ich, jetzt 3 Wochen in Montreal.
Ja.
Der mir halt sehr viel gekostet hat, gerade halt an Schwimmform, muss ich ehrlich sagen. Also ich konnte halt über 2 Wochen war ich nicht im Wasser und konnte eigentlich gar nicht trainieren und bin dann eigentlich erst wieder ins Training eingestiegen, weniger als 2 Wochen vor dem Rennen.
Also Montreal, das WTS-Rennen in Montreal,
genau.
Für die jetzt nicht ganz so fit sind, wo es eigentlich so 200 Meter vor der zweiten Wechselzone so einen kleinen Massencrash gab.
Einen großen
Crash. Ja, nee, es war größer jetzt im Fernsehen, als es eigentlich war. Letztendlich sind da vielleicht 5 oder 6 Athleten zu Boden gegangen. Ich war halt einer von denen.
Ah, Mist.
Und war halt sehr ärgerlich.
Ja.
Und ja, ich hatte halt irgendwie extrem viele Schürfwunden, so einen kleinen Bone Bruise am linken Ellbogen und irgendwie einen extrem tiefen Cut am linken Ellbogen. Ich habe es nicht so richtig verstanden und mir konnte das da auf Englisch keiner so richtig erklären, aber die wollten das halt partout nicht nähen. Mhm. Und die haben das, vielleicht Eva, vielleicht weißt du warum, aber die haben es irgendwie so gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, okay, das ist so tief, dass es bis auf den Knochen geht und wenn wir das jetzt nähen würden, würden wir da einen anaeroben Raum schaffen. Und da gibt es Bakterien, die vermehren sich da irgendwie besonders gut.
Ja,
und wenn die dann den Knochen befallen, dann müssen sie den Arm amputieren.
Da ist zu viel Sauerstoff quasi in einem Bereich. Weißt du, du kriegst das nicht so richtig verschlossen. Und wo Sauerstoff ist, aerob, Bakterien und dann, klar, die können dir ja ruckzuck einen Knochen zerfressen. Mhm. Ne? Da kann man da nicht einfach zunähen, wenn es halt richtig tief geht. Ach Mist, ey.
Ja, und dann mussten die halt den Arm fixieren und haben dann halt den so lange fixiert, bis sie halt gesagt haben, die Wunde ist halt von alleine zugewachsen.
Ja.
Und dann musste ich halt da relativ lange pausieren.
Ja.
Und das war jetzt sozusagen für mich der Grund, warum es halt, also das war generell der Grund, warum es jetzt in Tokio nicht so gut lief. Aber wir wussten es ja vorher. Also ich bin ja nicht mit der Erwartung reingegangen, ein gutes Rennen zu machen.
Dass es ein mega Rennen wird, ja.
Aber ich muss sagen, ich war halt dann schon ein bisschen enttäuscht, dass ich es halt nicht mal geschafft habe, in der Radgruppe zu bleiben, sondern da halt schon da reißen lassen musste.
Und das heißt, du bist...
Enttäuschung.
Quasi so dritte Gruppe ungefähr aus dem Wasser und das Schwimmen an sich, das waren ja irgendwie so 30 Grad, oder? Das war ja ein Monster.
Wie kam dir das vor, als du raus bist? So?
Muss dazu sagen, dass die Bedingungen eigentlich sehr untypisch waren für diese Jahreszeit. Also das Wasser, klar, hatte 29 Grad, aber außen war es halt sehr windig und bedeckt und dadurch irgendwie nicht sehr humid, also nicht sehr, die Luftfeuchtigkeit war relativ gering. Und auch die Temperatur waren, glaube ich, nur, ich muss jetzt liegen, bei 28, 29 Grad.
Also es war ja ein Riesenunterschied zum Frauenrennen am Tag zuvor, ne? Also
genau.
Das wechselt anscheinend dann dort auch schon ziemlich schnell.
Ja, irgendwie ist es gibt auch da irgendwie so eine Taifun-Saison.
Ja.
Und die ist irgendwie dieses Jahr ein bisschen früher als geplant. Und da war halt irgendwie so ein Taifun im Anmarsch auf Tokio und deswegen gab es halt diese extremen Winde.
Ja.
Und halt diese Wolkenmassen einfach, die halt die Sonneneinstrahlung verändert haben und dadurch war es eigentlich relativ angenehm.
Ja.
Also bei mir muss ich jetzt ehrlich so sagen, das Problem war weder jetzt die Hitze noch das warme Wasser noch die hohe Luftfeuchte. Es war einfach die Leistungsfähigkeit.
Ja. Also hast du gleich schon direkt so gemerkt, ey, da geht heute im Endeffekt ein gebrauchter Tag.
Nö, also ich muss ehrlich sagen, ich mach den Sport ja jeden Tag und ein bisschen hat man ja auch so ein Körpergefühl und gerade so die Wochen davor, ich war im Schwimmen halt extrem langsam, muss man einfach so sagen. Ne? Also ich hatte Probleme, 400 Meter Kraul am Stück zu schwimmen. Und war dann halt eigentlich, ich hatte, war, mein Arm war eigentlich ruhig gestellt, also in so einer Gipsschiene Und sobald die ab war, bin ich mit dem Luxemburger Nationalteam, das war schon vorgeflogen, ich musste halt meinen Flug nach hinten verschieben, sind wir nach Phuket, nach Tanjung Pura geflogen und haben uns dort halt schon mal an die Hitze akklimatisiert. Und dort, ja, da war es halt wirklich heiß und da war es halt wirklich humid. Weil dort, ich habe da richtig, es war eine super Vorbereitung, wir haben uns da super wohl gefühlt und dass wir werden, wenn wir uns qualifizieren, nächstes Jahr denke ich auf jeden Fall auch wieder wählen und uns dort vorbereiten. Aber ich muss halt ehrlich sagen, dass ich da zwar dann halt eine Woche trainieren konnte, aber weit weg davon waren halt irgendwelche Intensitäten zu machen oder...
Nee, erstmal wieder klarkommen, also ne? Und wenn du
genau,
dann
erstmal wieder normal trainieren.
Ja, ja.
Und deswegen hatte ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, vor dem Rennen keine eher Bammel, dass ich da hinten, ja, erstens niedrige Erwartungen, aber eher so ein bisschen die Befürchtung, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll das denn werden im Schwimmen, ne? Du hast Probleme, 1500 Meter Kraul zu schwimmen.
Ja.
Nicht, dass ich da komplett alleine hinterher schwimme. Und dann war ich eigentlich ganz zufrieden, so nach der ersten Runde. Ich glaube, da hatte ich nochmal geguckt, hatte ich, glaube ich, so zwischen 20 und 25 Sekunden
ich
Rückstand.
Ich glaube auch 20 Sekunden so rum, ne?
Ja. Oh, ey, du kannst ja, also hätte mir ein Foto von mir gemacht, da hättest du jemanden lächeln sehen da, als ich halt in die zweite Runde reingesprungen bin. Nee, da war ich sehr zufrieden. Aber dann auf dem Weg zur ersten Buoy in der zweiten Runde habe ich dann gemerkt, okay, die Arme werden immer schwerer.
Mhm.
Und das, einfach, dass die Meter ein bisschen gefehlt haben oder auch die Intensität, also ich einfach lange nicht schnell geschwommen bin. Und dann war ich auch ein bisschen derjenige, der da reißen lassen hat. Und den Split zwischen sozusagen der ersten und der zweiten Gruppe ja beim Schwimmen verursacht hat, musste einfach reißen lassen und mich noch ein bisschen wieder in die Gruppe zurückfallen lassen, um halt dann Körner am Wasserschatten zu sparen. Und also deswegen, ich war eigentlich ganz zufrieden. Dann okay, ich war halt zweite Gruppe oder dritte Gruppe, keine Ahnung. Ich hatte den Überblick jetzt nicht so im Rennen, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja, ja, wir haben halt gesehen, weil du warst halt mit Richard Murray in der Gruppe, ne? Und
der war noch ein bisschen hinter mir.
Ach so.
Ah, der ist auch hinter ihm aus dem Wasser gekommen, ja.
Nee, das war nämlich so, ich war eigentlich in der Gruppe, ich war vor dem Eden, vor...
Ach doch, stimmt.
Genau, ich war eigentlich mit dem Jelle Gehens, ich war eigentlich in der Supergruppe aus dem Wasser,
ja,
ne?
Ja.
Ich war voll happy, ne? Ich bin aus dem Wasser raus, ich war mit dem Hayden Wild, mit dem Jelle Gehens und so, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer da noch war, aber mit dem bin ich so aufs Rad gesprungen und dachte, alles klar, einfach hinten reinhängen, die fahren dich jetzt nach vorne. Ne? Also, hört sich dumm an, aber ich bin mir 1000%ig sicher, in der ersten Radrunde, alles klar.
Ja,
weißt du, cool bleiben, einfach am Hinterrad schön in den Kurven aufpassen. Ne? Und dann war das auch alles kein Problem. Ich hatte bloß halt einfach, weil halt der Kurs anspruchsvoll war und das finde ich auch sehr gut, so muss ich ehrlich sagen, es wird ein richtig geiles Rennen nächstes Jahr, hatte ich einfach das Problem irgendwann halt, ich glaube dann in der dritten Runde einfach hatte ich das Problem, also diese Antritte mitzugehen.
Das hat sich auch immer total auseinandergezogen, ne? Irgendwann war es echt einer Reihe die ganze Zeit, ja.
Genau, und da war es dann, Gregor kennt das ja auch noch von früher, dann ist es wieder so, man fährt in einer Reihe vor dir, lässt jemand reißen, du musst vorbeisprinten. Dann bin ich wieder gerade am nächsten Wendepunkt wieder dran, du sprintest aus dem Außenwendepunkt raus, der lässt vor dir reißen, du fährst wieder vorbei, ne?
Ja,
genau, also letztendlich war es ein ganz normales, hartes Rennen, also jetzt, ich würde sagen, eigentlich jetzt kein Unterschied zu Hamburg oder auch in Montreal da, ne, wo halt das ein anspruchsvoller Kurs ist und das Tempo relativ hoch. Aber ich war einfach körperlich nicht bereit, halt das so die Leistung dazu gehen. Und deswegen bin ich halt da aus der Radgruppe gefallen.
Ja, gut.
Und dann muss ich halt ehrlich sagen, ja, dann bin ich halt in dieser Gruppe mit Richard Murray und...
Ja, genau, da hat man dich dann ein paar Mal mehr gesehen, ja.
Genau, aber ich war eigentlich schon komplett, weil ich halt eigentlich... Ich meine, ich habe erst abreißen lassen, als ich wirklich hundertprozentig über dem Limit war und halt nicht mehr fahren konnte.
Mhm.
Und dementsprechend war ich eigentlich komplett groggy schon und bin dann einfach nur noch probiert, also war eigentlich nur noch der Finishing-Gedanke in meinem Kopf.
Ja.
Und dann ist es leider noch so passiert, also jetzt kann ich schon ein bisschen drüber lachen, aber in dem Moment dachte ich, ey, wollt mich alle verarschen. Dann sind wir halt in der Gruppe und fahren um den letzten Wendepunkt, bevor es nochmal in den Tunnel reingehen rum und vor mir stürzt der Gregor Poirier, also der andere Luxemburger Athlet. Und ich knockt uns sozusagen beide aus der Gruppe raus.
Oh.
Und dann sind wir halt dann, also er muss dann noch sein Rad richten, ich bin schon weitergefahren und letztendlich sind dann wir beide Luxemburger Athleten. so als Vorletzter und Vorvorletzter alleine abgeschlagen in die Wechselzone reingefahren.
Ja.
Und ja, dann, wie man sagt, ich habe dann einfach gesagt, okay, na, jetzt läufst du da halt das zu Ende.
Ja.
Aber hatte da jetzt noch wenig Ambitionen oder Herzblut da drinne.
Ja. Es hat auch für euch, also dass du für Luxemburg startest, das glaube ich, klären wir noch gleich, aber das hat für euch nicht so viel Auswirkungen, das Testevent, oder? Das war, da gab es für euch an sich nichts zu holen, außer dass ihr euch die Strecke anschauen konntet.
Strecken,
Ja, und wir hätten halt viele Punkte für die Olympia-Qualifikationsliste sammeln können.
Gab es mehr als im Weltcup?
Mehr.
Ich weiß es nicht.
Ja, sicher. Das war das höchst bepunkteste Rennen, was es gibt.
Aber nur für die, also für die Olympic List, so quasi.
Für die Olympialiste, die ja für uns alles entscheidend ist.
Ja, also für euch ist nicht die WTS-Liste entscheidend.
Genau.
Nicht die Weltliste, ja, sondern die Olympic List. Die ist für euch entscheidend.
Für uns ist ja der Traum oder das Ziel, einen Startplatz bei Olympia zu haben. Also wir kämpfen für ja eigentlich nur um den, ja. Genau, für den Luxemburger Quotenplatz. Das ist ja unser großes Ziel.
Mhm. Und dazu bekommt ihr Punkte auf dieser Olympic Qualification List.
Genau.
Und da gibt's,
gab sozusagen, war das Olympic Test Event, war mit dem Grand Final das höchst bepunktetste Rennen der Saison.
Ah, Mist.
Genau, also das war für uns schon sehr schade, dass, und weil man dann ja noch sagen muss, dass ja davor alle Zeichen relativ gut standen für uns, da viele Punkte zu sammeln, weil halt ja viele Topstars meiner Meinung nach unerwartet abgesagt haben.
Ja.
Also ich hätte jetzt am Jahresanfang hätte ich nicht gedacht, dass ich auf die Startliste komme. Ja. Weil ich eigentlich gedacht hatte, so wie halt alle davon gesprochen haben, so wie alle gesagt haben, okay, auch viele Nationen gesagt haben, sie werden ihre Qualikriterien so auslegen, dass man beim Testevent starten muss.
Ja. Und das ist ja genau anders.
Ja, genau, es ist komplett anders gekommen.
Ja, ich weiß noch, als wir uns Anfang des Jahres unterhalten haben oder irgendwann im Frühjahr, dann hast du auch so gemeint, naja, mit Tokio planst du jetzt erstmal nicht, ne? Weil da wird es ziemlich unwahrscheinlich, dann auf die Liste zu kommen. Und jetzt war es ja dann doch, ja, gut, sind halt einige nicht da gewesen. Also die, gerade auch die Spanier haben ja eigentlich komplett gefehlt, ne?
Ja, genau. War eigentlich lustig, da hatte ich mal danach gefragt, warum das so ist. Also beim Lasse Lürs, den zum Glück ja auch gut geht, der nur ein paar Stürze hat.
Ja. Gestürzt, ja.
Ja, da hatte ich richtig Horrorvorstellungen in meinem Kopf, weil ich glaube, Lasse, wir muss jetzt lügen, jetzt sagen wir in der sechsten Radrunde gestürzt. Mhm. Es waren 8 Radrunden. Und dann lag er halt immer noch in meiner zweiten Laufrunde, glaube ich, lag er immer noch da.
Ach echt?
Immer noch da, mit so einem, weißt du, mit so einem Tuch abgedeckt.
Oh Gott.
Oh Gott.
Und, sowas kannst du nicht sehen.
Ne, und dann läufst du da vorbei und ich hatte sofort so richtig wie bei dem Wout van Aert. Ich weiß nicht, ob du das bei der Tour gesehen hast, da war es ja auch so, er lag ewig da und die haben den mit so einem Tuch abgedeckt und dann dachte ich auch, oh Gott, er ist auch in das Gitter da rein und hat sich irgendwie da was Megamäßiges aufgeschnitten und ja. Aber nee, zum Glück alles gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Ja, auf jeden Fall hat er noch den Blumfeld, hat er am gleichen Sturz abgelegt.
Nee, du hast den Lasse gefragt, warum...
Ah, die Spanier, genau.
Ah ja, genau. Ja. Genau, und dann war es halt ja so, dass die einfach gesagt haben, dass es ja lange Zeit zur Debatte stand, dass es ein Duathlon wird, wegen der hohen Wassertemperatur.
Ja.
Und dann hat ja halt die spanische Föderation gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, ne, wir fahren nicht für ein Duathlon nach Tokio. Wir haben ja noch 3 Athleten, die noch realistische Chancen haben oder wenigstens rechnerische Chancen haben, einen Weltmeistertitel zu holen. Wir ändern die Quali-Kriterien, sodass halt sozusagen man sich in Lausanne qualifizieren kann und geben somit halt Mario, Alaba und halt Javier die Möglichkeit, sich voll auf das Rennen vorzubereiten und halt noch diesen Weltmeistertitel zu holen. Genau, und dann ging es halt weiter. Dann haben sie halt den Herrn Hernandez gefragt, also sozusagen die zweite Reihe. Ja. Und der hat gesagt, so, ganz ehrlich, was soll ich da? Ich fahre sowieso nicht nach Tokio, solange sich nicht wieder Javi den Ellbogen bricht.
Ja.
Ja, für mich hat das keinen Wert, ich fahre da nicht hin. Und dann sind sie so weiter runtergegangen, dass dann irgendwann halt ein U23-Athlet gesagt hat, okay, ich würde dann noch starten.
Ja.
Genau. Fand ich ganz interessant, weil eigentlich für fast jede Nation das wie das Highlight des Jahres ist. Und dann manche Nationen einfach komplett in Anführungsstrichen boykottieren.
Ist aber auf jeden Fall ziemlich pragmatisch gedacht. Und insofern gar nicht schlecht. Und der Vincent Louis hat sich ja im Prinzip daran auch ein Beispiel genommen.
Genau, ich denke, das war eine Reaktion. Bei Vincent Louis war es ja einfach nur eine Reaktion auf die Spanier.
Ja.
Angst. Kennt man gar nicht von ihm.
Ich glaube, da war wirklich Schweißtropfen. Er hat ja jedes Mal, wenn er neben Mario jetzt fährt.
Ja.
Naja, wenn du hier bleibst, dann bleibe ich auch hier.
Ja, aber ist doch irgendwo so.
Ja, aber wahrscheinlich schon.
Mal ehrlich sein. Ja. Ich meine, ob jetzt Vincent Louis, die waren ja in den USA, ob er die eine Richtung oder die andere Richtung fliegt, ne? Also sein Business-Flug ist dann ja auch nicht so anstrengend, dass man jetzt sagt, oh.
Letztendlich, also, es haben ja auch jetzt so wenig die Quali geholt. Wir haben jetzt gerade mal zusammengefasst, es sind 4 Athleten, also davon 2 Deutsche, von keine Ahnung, wie viel starten Frauen und Männer zusammen? 120? Ja. 130?
130.
Also genau.
Ja, es haben gerade mal, also von den Männern, die jetzt direkt die Quali geholt haben, sind es Jonas Schomburg und Luis Knabel.
Ja.
Die haben wirklich ihren Spot jetzt gestern quasi geholt und für den Rest,
Aber müssen wir mal ehrlich sein, dass der Teil am Schlafschuck. ja, irgendwo auch schon
ja, gut, also,
mindestens ein Stein im Brett hat.
Nee, na klar, also die volle Quali meine ich jetzt. Also damit, ja, dass du alles hast. Und Samer Rappaport, ja, hat es auch. Also die ist auch gesetzt. Lisa Perterer ist dabei. Und Laura Lindemann bei den Frauen. Die, ja, drei. Klar,
ach, fünf.
Das,
okay.
Ja, da muss man dann klar jetzt nochmal bei den anderen gucken. Wie gesagt, ja, also da hat man schon mindestens mal 50%, wenn nicht noch ein bisschen mehr, wenn man jetzt hier Kanadier ist, ne? Oder so. Also. Ja. Nee, aber ja, interessant mit Spanien und allem auch, ja.
Was sagst du zum Frauenrennen? Zur Disqualifikation? Das ging doch bestimmt da voll ab, oder? Also da wurde doch bestimmt...
Ja, oder erstmal zum Kürzen der Strecke. Also ich meine, da guckst du ja dann auch erstmal, oder? Wenn die statt 10, 5 laufen.
Okay, womit fangen wir an? Mit dem Kürzen?
Also das mit dem Kürzen war für mich so ein bisschen... Also letztendlich, generell ist für mich gerade so ein bisschen die Philosophie, ne? If you can't change, don't worry, ne? Und das waren alles so Sachen, mit denen kannst du nicht drauf einwirken, ist mir alles egal. Ne?
Ja, ja.
Wenn sie halt sagen, du sitzt vor fünf Laufen, kannst noch dreimal im Kreis springen, ne? Die werden ihre Entscheidung nicht ändern. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es auf der einen Seite gerechtfertigte Entscheidung, auf der anderen Seite, warum machen wir ja nicht gleich Sprint, weil
ja,
da ist es auch beim Schwimmen heiß, ne? Also auch das Wasser.
Ja.
Da,
ja.
Wenn, und auch beim Radfahren ist es sehr heiß, ne?
Ja, und nur eine Disziplin wird dann irgendwie da.
Ja, so. Das ist dann, weil das verschiebt voll das Verhältnis irgendwo.
Ja, ja, das ist für die Läufer halt ganz schön. Ja.
Dass mir das entgegenkommen würde, ne? Also deswegen ist es eine andere Sache, aber ich war auch ein bisschen Unverständnis, aber die haben es halt gemacht und deswegen, also kannst du nicht ändern, war mir ein bisschen egal. So die Reaktion von den Frauen, also man muss sich das ja auch so vorstellen, das kommt ja 3.30 Uhr morgens, ne?
Ja, ja.
So, also du wachst sozusagen ja auf, wo die meisten ja auch so ungefähr aufgestanden sind, um was zu essen. Und auf einmal heißt es, okay, du läufst nur fünf. Und das war ja eine Option, die, sage ich mal, muss ich jetzt den anderen unterstellen, aber hatte niemand mit gerechnet.
Nee, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das irgendwie auf dem Schirm hatte. Dass
ja, das also das hatte, das, so das war alle so, wurde. Ja. Alle haben ja das erstmal mitbekommen und so, Also da war wirklich erstmal so ein bisschen... Dann haben wir natürlich das alle so angenommen und haben den Wettkampf gemacht.
Und das musst du dann in dem Moment musst du einfach fokussiert sein, musst sagen, ich muss jetzt das machen, was gesagt wird irgendwo. Da kannst du jetzt nicht diskutieren oder so. Aber jetzt im Nachgang kann man ja schon irgendwo, oder muss mal überdenken, was die ITU da gerade macht.
Ich fand es halt unverständlich, weil es halt das Problem ja null adressiert irgendwo. Also ich meine, es wird ja nächstes Jahr, es waren auch bei den Frauen extrem gute Bedingungen. Ne? Es war den ganzen Morgen sozusagen bewölkt. Es war nicht gerade sehr warm und die Luftfeuchte war relativ gering. Es war eigentlich dann nur beim Laufen kam so ein bisschen die Sonne raus, wo es dann halt wirklich mal, sagen wir, heiß war und die Bedingungen, auf die man sich so vorbereitet war, hatte. Und was machen sie denn nächstes Jahr, wenn es einfach mal normale Bedingungen hat?
Ja. Also,
machen wir dann Sprint einfach. Oder machen wir dann halt diese abnormale Triathlon-Version. Und das war, fand ich halt deswegen ein bisschen zu kurz gedacht, warum sie dann diese, also ich möchte eigentlich nicht bei einem olympischen Rennen starten, wo sie dann auf einmal sagen, okay, ja, wir laufen nur fünf. Also ich weiß nicht. Also dann finde ich, dann muss man das halt einfach durchziehen.
Ja, und jeder sagt auch, also was ich von den Athleten jetzt überall so auf Social Media so gelesen habe, oder also von den Frauen gerade, die haben so gesagt, naja, wir sind alle darauf vorbereitet, ne?
Ja,
jeder ist auf diese extremen Bedingungen vorbereitet und weiß letztendlich, was ihn erwartet. Und ich meine, wenn man auch gerade so die GFT-Crew verfolgt hat, was die für Heat-Training da gemacht haben, in was für Heat-Kabinen und was weiß ich, ja, da ist jeder drauf gefeit. Ich meine, klar muss dann die ITU auch irgendwo sagen, wenn es wirklich die Gesundheit von einem Athleten gefährdet oder sonst was, dann natürlich.
Ich glaube, die andere Seite ist, du brauchst also als jemand, der das veranstaltet und verantwortlich ist, brauchst du ja auch etwas, woran du dich orientieren kannst. Und wenn dieser WGBT-Index, dieser Heat Stress Index, wenn der halt im Prinzip anzeigt, okay, du hast ein hohes Risiko, da musst du ja irgendwie drauf reagieren. Und natürlich, wenn nichts passiert, ist ja alles gut. Aber für den Fall, dass irgendwas passiert wäre, und es gibt diesen...
Aber das wäre ja auch mein Punkt gewesen. Aber sie machen ja schon was.
Ja, im Vorfeld.
Sie haben ja schon diese Cooling Areas. Sie haben ja schon mehr Wasserstationen. Sie haben ja schon, dass die Trainer dich verpflegen dürfen. Ja. Sie haben gesagt, dass es keine Littering Zone mehr gibt. Also, dass du dir eigentlich jederzeit hier irgendwie noch ein Icepack überziehen kannst. Es gab so Resting Areas, wo du auf der Laufstrecke ein gekühltes Zelt mit Medical Stuff hast. Wow. Wo du dich reinsitzen kannst, du hättest da sitzen können 10 Minuten und dann weiterlaufen und wärst immer noch im Rennen gewesen. Also es waren alles sozusagen auch die Veranstalter.
Konntest du richtig so dein Rennen unterbrechen, konntest du erstmal so quasi in den Cooling Room und dann...
Also solange du da keine fremde Hilfe angenommen hättest, also du hättest ja nicht vom Ersthelfer dann irgendwie eine Infusion reinjagen dürfen, aber solange du da einfach nur gesessen hättest und dich deinen Körper runtergekühlt hättest, hättest du einfach dein Rennen weitermachen können. So, aber, das heißt also, sie haben genau diese Hitze, diese extremen Bedingungen, haben sie ja schon addressed. Sie haben es ja nicht wie ein normales Rennen gesehen. Sie haben ja schon viele Sachen gemacht.
Ja. Und so wie,
es waren auch jetzt ja keine anderen Sachen mehr im Raum. Ne? Also es war ja niemand da, der gesagt hat, warum machen wir nicht noch irgendwas? Oder weil sie haben eigentlich alle ihre Möglichkeiten erschöpft.
Aber dann ist es für mich ein falsches Zeichen, wenn man da, wenn man dann nur das Laufen halt kürzt.
Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja. Und sehen auch, glaube ich, alle anderen so. Ja. Und dann ist es natürlich noch sag ich mal, unglücklicher, wenn dann halt sowas passiert, wie das bei den Briten, halt dann auf einmal, das nicht mehr, der Zielanlauf, von denen war ja eigentlich wieder nur so eine Reaktion darauf, dass die Briten vorher gesagt haben, okay, es ist keine 10 Kilometer laufen, ihr könnt hier keine Quali holen.
Dass man das nicht als offizielles Testrennen anerkennt und sagt,
Und dann war es ja, du musst dir vorstellen, du wachst früh um 3 Uhr auf und sagst, heute ist der Tag, heute mache ich meine Olympia-Quali-Kar. Dann liest du diese E-Mail und dann sagt dein sportlicher Leiter dir, okay, das zählt heute alles nicht. So, und dann ist es ja ein Rennen für dich, was auf einmal komplett uninteressant wird.
Ja.
Also ich muss ja sagen, für eine Georgia Taylor Brown war das komplett egal, ob sie da Erste oder Zweite wird. Und aus der Perspektive ist es dann verständlich, dass sie einfach mit ihrer Trainingskameraden
und Freundin
genau Hand in Hand über die Ziele läuft und sagt, wir waren heute die Stärksten, aber das Rennen zählt einfach für nichts. Und das muss man bei den Frauen ja so sagen, durch diese Änderung von den 10 auf die 5 Kilometern war es für die ein komplett uninteressantes Rennen.
Ja.
Zumal, und jetzt muss man ja noch weitergehen, ne? Jetzt sagen wir, okay, die hätten das aussprinten können fürs Preisgeld. Aber
gab es Preisgeld?
Ja, siehst du, nicht mal du weißt es. Es gab Preisgeld, aber keiner weiß, wie viel.
Okay.
So, es ist wirklich, es gibt Preisgeld, sie haben es offiziell beim Briefing angesagt und alle haben dafür applaudiert, aber es findet niemand irgendwo, weiß, wie viel das Preisgeld gibt. Manche, es ist halt das Gerücht, entweder wie im Weltcup oder wie in der WTS.
Das haben sie aber auch euch nicht gesagt im Briefing, oder was? Oder?
Nee, sie haben nur gesagt, danke nochmal an die japanische Triathlon-Föderation, sie haben einen Sponsor gefunden und es wird jetzt Preisgeld geben.
Boah. So. Weil Rio gab es noch nichts, ne?
Nee, das ist halt normalerweise.
Das wurde ja auch kritisiert, dass man da im halben Globus reist und dann für nichts letztendlich.
Ja,
genau.
Klar, und, die Strecke anzuschauen, aber ansonsten falsch, halt, aber. Nicht so viel.
War wirklich, von dem Punkt her war es für mich irgendwie so ein bisschen, unverständlich, warum die ITU da jetzt so hart reagiert.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob jetzt es noch eine andere Option gegeben hätte. Also haben die so ein Instrument wie so eine Rüge?
Eigentlich nicht. Sagen, also er steht wirklich ganz klar in diesem einen Punkt drin, wenn die Athleten quasi miteinander verbunden sind und nicht aktiv den Versuch, also quasi gemeinsam die Ziellinie überqueren und nicht aktiv den Versuch machen, dass sie sich irgendwie trennen, da steht direkt drin, dass es dann disqualified ist.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, da wollte ich eigentlich mal nachrecherchieren, habe ich natürlich jetzt nicht mehr gemacht.
Seit wann es diese Regel besteht?
Ah ja.
Weil da haben ja
2016 oder nach 2016.
Ja, nach dem legendären Brownlee über die
Ziellinie. Ich kann mich auch erinnern, dass bei Olympia 2016, ich glaube, ein paar Badmintonspieler disqualifiziert oder dann halt vom Turnier ausgeschlossen wurden, weil sie halt mit Absicht in ihrer Gruppenphase ein Spiel verloren haben, um halt dann in der, K.O.-Phase einen besseren Gegner zu haben. Genau. Und da, die wurden auch disqualifiziert wegen Matchfixing, deswegen halt auch ja die Mädels jetzt. Es wird auch in anderen Sportarten angewandt, aber ja, irgendwie so ein bisschen dieser Fairplay-Gedanke und
das Blöde ist an sich, in dem Moment muss es irgendwie schon durchziehen, weil es steht irgendwie in den Regeln drin. Und
ja, wenn die Moment in den Regeln verankert ist, musst du es machen.
Ist halt blöd. Manchmal, geht auch irgendwie alles. Also wie auf du kriegst eine E-Mail und auf einmal geht auf einmal, dass du nur 5 Kilometer laufen kannst. Und ich hatte ja auch schon Weltcups, wo dann auf einmal gesagt wurde, okay, die Frauen sind irgendwie noch halb geschwommen, wir sind auf einmal ganze Strecke geschwommen, obwohl die Temperaturen halt definitiv laut Regeln halt hätten gekürzt werden müssen. Aber da wird halt vorher ein Coach-Treffen gemacht und beraten und dann beschlossen. Und das geht ja irgendwie auch irgendwie, ne? Und dort hast du dann auf einmal so eine Situation, wo du dich dann so ganz krass daran halten musst. Das ist irgendwie komisch. Und auch, jetzt kommt immer der Vergleich zu den Brownies, aber die Brownies sind für mich eigentlich nochmal was anderes gewesen, weil eigentlich aus meiner Sicht, Johnny konnte ja eigentlich fast aus eigener Kraft sein Rennen gar nicht mehr beenden, ne?
Ja.
Der wurde auch drüber geschleudert irgendwie
letztendlich. Der wurde ja fast getragen so. Das ist ja eigentlich, ja. Also dass da nichts gab, ja, es ist manchmal ein bisschen unübersichtlich.
Naja, wenn vielleicht die Regel ja erst ab dann nochmal neu gemacht wurde oder quasi so, dann passt es ja auch, dass die damals nicht disqualifiziert wurden. Ja.
Ich hatte halt das Gefühl, dass es halt damals so war, dass es halt doch glücklich ausgegangen ist für alle, weil der Johnny ja zwar dann im Ziel war, aber ja irgendwie in der WTS-Gesamtwertung ja trotzdem hinter Mario, ja, genau. und Murray.
Ja.
Und deswegen ja alle so ungefähr glücklich waren, ne?
Ja, das hat einfach gepasst.
Ja, eigentlich, genau, und das halt eine positive Wirkung für den Sport hatte, weil das ja einfach so ein Bild war, was ja um die Welt gegangen ist. Ja. Und dass sie dann eigentlich so ein bisschen da, oder Chris Gammel in dem Moment ja so ein bisschen ein Auge hatte, hat einfach gesagt, komm, wir lassen das und nutzen einfach dieses als positive Werbemaßnahme für den Sport.
Ja, das ist Fingerspitzengefühl.
Was man ja auch jetzt hier machen hätte können.
Genau, ne? Und ich finde, während des ganzen Test-Event-Prozederes, da hat das gewisse Fingerspitzengefühl.
Ja, aber dann wird es auch ein bisschen unberechenbar. Das muss man ja auch.
Klar.
Ja, natürlich, aber ja. Wenn du Regeln hast, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, da musst du sie auslegen. Aber,
da musst du sie auslegen.
Ja, da musst du sie.
Zu deinen Gunsten.
So, wie es gerade passt.
Genau.
Pippi Langstrumpf.
Sehr gut.
Ja.
Genau.
Aber dann kann man ja sagen, es hat den ja jetzt gar nicht so viel gekostet, weil ich dachte wirklich im allerersten Moment, das wäre ihre Quali gewesen. Ja. Und deswegen wurde sie jetzt quasi, also sind die nicht qualifiziert.
Ja. Ja. Das Lustigste war eigentlich, also das kommt jetzt nicht von mir, aber von einer Athletin, die ich danach getroffen hatte. Die haben mir berichtet, dass so in der Ashley's Lounge wussten das irgendwie schon relativ schnell alle und vor allem die britischen Betreuer, weil die sich mit halt dem, sozusagen, mit der Thematik halt irgendwie besonders gut auskannten.
Mhm.
Und für die war das ganz klar, alles klar, die sind disqualifiziert.
Ja.
Aber die beiden Athleten, die haben das irgendwie sau spät, ja. Ja, erst richtig spät mitbekommen und waren dann natürlich auch ein bisschen verdutzt.
Ja.
Und ja, letztendlich muss man auch mal sehen, ne? Jetzt überleg mal, es gibt Preisgeld wie in einem WTS-Rennen.
Ja.
Ich meine, 18.000 US-Dollar
schon schade,
kann man schon mal auf dem Konto haben, ne?
Ja, ja. Aber krass, ja. Weißt du, was Social Media technisch halt auch wieder abging? Da wurde dann auch schon direkt so gesagt, als Flora über die Linie gegangen ist, die sich natürlich bei ihrem Comeback-Race jetzt mega gefreut hat. Also egal, ob sie jetzt Erste oder Dritte wurde oder wie auch immer, ne? Also richtig als Comeback, ne? Ja. Und sie hat ja halt auch sich total gefreut und gelacht. Und dann haben schon Leute geschrieben, haben so gemeint, ja, die Flora Duffy, die hat es gleich gewusst, die ist schon so über die Ziellinie gelaufen. Die wusste schon, dass die an. Da denkst du auch so, Alter, Leute, ey, habt ihr schon einmal irgendwie...
Oh. Ah ja, man kann sich auch mal über einen dritten Platz freuen, ne?
Nee, das überhaupt nicht.
Manche Leute nicht.
Auf keinen Fall. Das ist nur schon gleich so, haha, die Ersten wurden disqualifiziert.
Ich sag das immer den Leuten, ich mach das auch immer, wenn wir trainieren oder rücken jetzt auch in der Gruppe und dann fragt zum Beispiel der Christian Weimar, fragt dann immer, Täter, was hast du dir vorgenommen fürs Wochenende? Und dann sag ich, keine Ahnung, so im BTS gehen, sag ich, ja, boah, Top 30 ist gut, und wenn ich Top 20 mache, wäre ich richtig zufrieden, ne? Und dann sagt er, boah, ich denke, ja, so guck mal, was du da gelaufen bist, und sagt, hat er gesagt, schon
15. Platz hast du gesagt, irgendwie.
Also genau, und dann habe ich gesagt, dann sage ich halt immer bei mir, wenn ich 15. werde, was meinst du, wie ich da über die Ziellinie laufen werde, ne? Dann können die eigentlich nochmal so ein Zielbanner aufspannen, ne? Und dann laufe ich da durch und reiße es in die Erde und schau, ja, weil, ja, keine Ahnung, irgendwie Erfolg ist ja auch immer so ein bisschen Erwartungssache.
Absolut, ja.
Und ja, viele Leute verstehen nicht, dass man sich halt auch über so einen 15. oder 20. Platz sehr freuen kann, weil das auch immer noch harte Arbeit ist.
Und das ist absolut harte Arbeit und das sage ich ja auch immer, ja, und finde es immer mega traurig, wenn so ein 15., 20., 25. Platz, wenn man das nie so richtig anerkennt. Also, die arbeiten genauso hart, ihr alle, ne?
Ja, ich finde es gar nicht so schlimm, dass es jetzt weniger Anerkennung bekommt.
Nee. Man muss ja, man ja gut, ja du machst ja für dich
selber.
Ja, klar.
Ja, genau. So, wenn du ja damit glücklich bist und dann...
Ja, natürlich. Aber ich finde es immer schade, wenn immer nur so 1, 2, 3 oder sowas...
Ja, aber darum geht's doch.
Naja...
Obwohl ich finde, es ändert sich schon. Also ich finde so die mediale Aufmerksamkeit, die, also du kriegst auch schon vom hinteren Feld so ein bisschen was mit. Also klar, wenn es natürlich jetzt so wie bei den Finals auf ZDF geht oder so, dann kommt es schon auf 1, 2, 3, aber so intern wird schon besser.
Ja, gerade auch jetzt wie schon bestimmt 100 Mal in den letzten 10 Jahren erwähnt oder 5 Jahren erwähnt, durch die sozialen Medien hat ja auch jeder den Einblick auch sozusagen in das Leben eines 15. oder 20. Platz, ne, dann kann man den ja auch verfolgen und sieht, dass auch die Leute jeden Tag trainieren. und Spaß dabei haben.
Sieht man das?
Da sieht man zum Beispiel dich in einer, in einem kleinen Pool mit einer Coke.
Zum Beispiel.
Und einem eingegipsten Arm.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch sozusagen jetzt, ich meine, sonst, ich meine, klar, in Luxemburg hatte das schon eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, das Thema, dass ich halt mich da schwer verletzt habe. Aber jetzt in Deutschland interessiert das ja niemanden. Und
doch uns. Da, uns.
Ja,
uns.
Euch natürlich. Aber dann ist es natürlich schön, dass halt durch solche Sachen wie halt Instagram, dass halt ich auch sozusagen da ein Sprachrohr habe und dann einfach da was sagen kann. Okay, ich bin da gestürzt und mir geht's eigentlich scheiße, aber ich kann trotzdem lachen.
Ja, ja.
So, ich meine, weil, wie gesagt, if you can't change, don't worry.
Ja.
Dass halt der Arm da eingegipst ist, kann man halt in dem Moment leider nicht ändern und dann musst du halt das Beste draus machen.
Wo du es gerade sagst, wie kommt es eigentlich, dass du als Luxemburger so gut Deutsch kannst?
Ach so. ich habe mal in der WG gewohnt und da war auch noch ein Deutscher mit dabei.
Und da hast du da hast erst Deutsch gelernt?
Ja, genau. Das war der Gregor Buchholz. Ich habe mit dem Gregor Buchholz und einer jungen Psychologiestudentin in einer WG gewohnt in Saarbrücken.
Wir haben jeden Abend haben wir mit dir Deutsch gelernt.
Nee, du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Luxemburg ist eine der drei Nationalsprachen, neben Luxemburgisch und Französisch halt auch Deutsch. Und seit der ersten Klasse lernt man da Deutsch in der Grundschule. Was natürlich nicht der Grund dafür ist, dass ich so gut Deutsch spreche. Aber ja. Nee, also du wolltest natürlich auf den Fakt hinaus, dass ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und ich muss jetzt lügen, ich glaube, bis zu meinem 24. oder 25. Lebensjahr auch für die deutsche Triathlon-Nationalmannschaft am Start war und dann ja wie den Schritt Richtung Luxemburg gegangen bin. Darauf wolltest du hinaus, oder?
Darauf wollte ich hinaus, das hast du komplett richtig erkannt. Aber im Prinzip ja auch für Olympia, oder? Also, so muss man sagen, das ist jetzt kein ungewöhnlicher Schritt. Das hat ja Thomas Springer ja auch gemacht für Österreich. Der ist ja in Rio für Österreich gestartet. Jonas Schaumburg ist lange unter ITU-Flagge gestartet, zwischendurch für die Türkei. Der hat ja versucht, für die Türkei nach Rio zu kommen, ist jetzt glücklicherweise wieder zurück in den Schoß gekommen. Das machen ja einige. Letztendlich von vielen, ich meine, Jonas wurde ja damals auch eine gewisse Talentfreiheit von einigen führenden Personen innerhalb des Verbandes auch bescheinigt. Wie kam bei dir die Entscheidung? Weil das ist ja schon eine große Entscheidung, zu sagen, ich wechsle die Nationalität. Was war da, warum und was war so der Initiator dafür?
Oh, das ist jetzt eine sehr, sehr weitführende Frage. Ne? Also jetzt generell einfach habe ich es gemacht halt für den Sport. Mir wurde halt damals die Möglichkeit geboten, dass ich halt nach Luxemburg ziehe, dass ich dort halt in die Trainingsgruppe integriert werde, dass sie mir halt helfen, mir da luxemburgische Sponsoren, also dass sie mir helfen, luxemburgische Sponsoren zu finden. Dass ich halt Triathlon überhaupt finanzieren kann und
so
leben kann. Kannst,
ne?
Genau, dass ich halt weiterhin im internationalen Triathlon stattfinden kann. Und das halt war für mich einfach eine Riesenchance damals, die ich halt natürlich nach reichlicher Bedenkzeit, aber dann doch sehr mit sehr viel Leidenschaft halt ergriffen habe. Und warum ich das machen musste, auf irgendeine Art und Weise, war halt ja, weil mein Leistungsvermögen ja in Deutschland halt einfach nicht mehr ausgereicht hat, um halt vom deutschen Nationalteam finanziell unterstützt zu werden. Und ja, muss ehrlich sagen, seit dem Tag habe ich eigentlich noch mehr ein Lächeln im Gesicht, als ich vorher schon hatte.
Also, als Luxemburger lebt sich einfach gut.
Nein, also es hört sich jetzt, ihr stellt es jetzt so dar, als würden wir hier nicht hart trainieren. Aber ich meine, für mich war das ja, es war ja schon ein kleines Wagnis.
Na klar.
Also ich musste die halt,
volle Kanne,
für mich war es dann ja sozusagen so, dass ich eigentlich auf einmal innerhalb von einem Dreivierteljahr gesagt habe, okay, ich muss jetzt mein Studium in Saarbrücken beenden. Ja. Und ich wollte es halt auch beenden, nicht abbrechen. Also musste halt dann auf einmal sehr schnell mal, sehr schnell halt solche Sachen wie halt, ich weiß nicht, wie viele Klausuren ich noch offen hatte, im Bachelorarbeit halt alles sozusagen geregelt bekommen, um dann halt nach Luxemburg zu ziehen, weil halt Grundvoraussetzung dafür, dass ich halt in Luxemburg aufgenommen wurde, war halt, dass ich natürlich in Luxemburg wohne, lebe, dort trainiere, halt auch der Trainingsgruppe dort einen Mehrwert gebe, ne, weil die gerade halt das nicht wollen, dass halt da einfach irgendwelche Leute sozusagen nur für die Luxemburger Fahne starten, aber sonst nichts mit dem Land zu tun haben.
Und du hast ja auch gedient, ne, auch für Luxemburg dann, oder? Du musstest ja dann
Ich musste erstmal arbeiten.
Ach, stimmt.
Ich habe dann erstmal erfolgreichen Studienabschluss habe ich dann genutzt, um mich halt anstellen zu lassen. Habe dann erstmal 2 Jahre.
Ach, stimmt, das war auch
bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet.
Ja.
Und das war natürlich auch eine sehr harte Zeit, wo ich halt, sag ich mal, dankbar bin für die Unterstützung, die ich halt durch den Luxemburger Verband hatte.
Aber da bist du auch zweigleisig gefahren, ne? Da musstest du ja dann auch arbeiten und trainieren.
Und halt jeden Tag trainieren, ja.
Ja,
ja. Genau, so lange bist du halt in Luxemburg so Fuß gefasst, oder bis ich in Luxemburg so Fuß gefasst hatte, dass ich halt also meine Leistungen unter einer Luxemburger Flagge einerseits halt die Förderung durch den Luxemburger Staat rechtfertigen. Also ich habe mal Geld vom Luxemburger Staat bekommen.
Mhm.
Plus halt natürlich auch, ich sozusagen auf der Bühne, Luxemburger Bühne oder im Luxemburger sozialen Umfeld angekommen bin, dass es halt auch interessant ist, da für Sponsoren einzusteigen und zu sagen, okay, der Stefan, das ist halt nicht nur jemand, der hier das Geld mitnimmt, sondern wirklich halt in Luxemburg auch sozusagen stattfindet, aktiv. Also dass ich nicht nur
das Land auch bereichert.
Er ist integriert.
Ja, genau. Ja, nee, das war halt auch, also, ne. Dass man einfach da ist. So, und das hat natürlich Zeit gebraucht. Und ich habe, ja, das waren anstrengendere Jahre, aber auch Jahre, die mich auf jeden Fall geformt haben. Und wenn man das jetzt einfach mal auf die Triathlon-Leistung runterbricht, läuft es ja seitdem auf einmal auch irgendwie gut, besser, ne? Seitdem ich halt nicht mehr nur diesen Studenten, also wir studieren halt ein bisschen nebenbei in Saarbrücken und trainieren den ganzen Tag verbissen, Lifestyle lebe, sondern halt auch nochmal 8 Stunden am Tag, jetzt nicht jeden Tag der Woche, aber 8 Stunden am Tag gearbeitet habe und halt auch mal den Fokus ein bisschen anders gesetzt habe.
Ja.
Und das war eine harte, aber auch schöne Zeit, und dann auf einmal lief es halt auch besser im Triathlon, und das hat es natürlich noch schöner gemacht.
Es ist jetzt auch gar nicht, du bist, glaube ich, also es ist ja so, der beste Luxemburger in dieser Olympic List, ne? Sofern er denn einen Spot holt, ist er dann quasi qualifiziert.
Ja, also in Luxemburg ist es so ein bisschen, die sagen, Luxemburg ist ja so ein kleiner Verband, ne? Und auch sie haben so ein kleines olympisches Komitee und alles, dass sie halt einfach sagen, okay, im modernen Sport ist es einfach so, dass es, wenn sie solche Normen jetzt, so zum Beispiel, das jetzt einfach schwarz auf weiß festschreiben würden, machen sie sich einfach nur angreifbar für Rechtsstreitigkeiten.
Ja.
Wie man es ja in Deutschland gesehen hat, und dass sie einfach sagen, okay, es tut uns leid, wir wollen das nicht. Aus dem Grund, die kommunizieren das relativ offen, aus dem Grund wollen sie das nicht schwarz auf weiß festschreiben, wie das genau funktioniert.
Mhm.
Aber halt dadurch, dass es halt so ein kleiner Verein ist und man sich halt persönlich kennt, muss ich ehrlich sagen.
Ihr kennt euch ja alle, und wisst genau.
Genau, ist es eigentlich jetzt kein, ist es halt ganz klar so kommuniziert, dass halt der beste Luxemburger, der in dem Olympic Qualification Ranking fährt, es sei denn, es sind 2 Luxemburger direkt nebeneinander.
Mhm.
Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt, einfach mal ein Beispiel, Gregor Payet und ich sozusagen Platz 55 und 56 in dem Olympia-Ranking machen, oder ich bin halt aber auf 55, aber nur weil ich jetzt sozusagen in den letzten Rennen immer besser war, aber er ist eigentlich nächstes Jahr im Frühjahr in jedem Rennen deutlich besser als ich, dann wird der Gregor Payet fahren.
Ja.
Sobald er aber halt eine gewisse Distanz ist.
Okay.
Dann ist es klar,
Dann ist es klar.
Was macht denn eigentlich der Bob Haller? Wo war der jetzt? Weil das ist ja eigentlich so euer dritter Mann, oder? Also
genau.
Du, Gregor Payet und Bob Haller, ihr seid ja eigentlich so die 3 Aspiranten so für den Spot.
Genau, wir haben uns alle so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir gerne halt bei den Spielen in Tokio 2020 am Start sein wollen. Sind auch alle noch im Rennen. Bob hat halt zurzeit, sag ich mal, relativ viel private Probleme, und also jeder, der Bob da jetzt kennt und vielleicht auch im Internet verfolgt, hat ja mitbekommen, dass sein Vater leider verstorben ist.
Ah, das wusste ich.
Und hat damit halt viel zu kämpfen.
Oh, okay.
Und es ist einfach, kann man sich vorstellen. Also ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber vielleicht gerade so vorstellen, dass es halt eine immens schwere Zeit ist, und dahin zu kommt halt noch, muss man ehrlich sagen, halt ein immenses Pech.
Mhm.
So im Rennen, er hatte mal einen Platten hier, mal einen Sturz da, oder wird wieder da aufgehalten, und es kommt irgendwie alles immer so ein bisschen zusammen. Mhm. Und jetzt noch neuester Schlag, halt Knochenödem im Mittelfuß.
Ach Gott, auch noch jetzt.
So, also hat er jetzt, ich glaube, in der Woche nach Tischer Rivarus hat er das wohl mitgeteilt bekommen, da hatte er ja Schmerzen beim Gehen im Fuß und hat ein MRT machen lassen, und halt noch kein Ermüdungsbruch, aber halt
Wassereinlagerung
im ja, im Knochen, was ja immer so die erste, das erste Anzeichen dafür ist. Und ja, hat sich dann jetzt entschieden, erstmal kurz zu pausieren, nochmal eine bessere Auszeit zu nehmen, das mit seinem Vater zu verarbeiten.
Ja,
war, glaube ich, mit seiner Mutter im Urlaub in der Toskana und in der Schweiz und baut ja, jetzt langsam gemacht. Wieder auf.
Ja, ja.
Und gut, möchte aber halt.
Der schon jetzt erstmal auch aus dem. Oder ist eine Erklärung, warum er jetzt nicht in Tokio war, das wusste ich jetzt so auch nicht. Ja,
ja genau. Ja, Tokio wäre auch schwer gewesen, also von seinem alten momentanen Ranking am Start gewesen zu sein.
Ja, aber ich sehe. Achso, nee, sorry, erzähl weiter.
Nee, also ich wollte gerade sagen, man muss auch da, ist ja, sag ich mal, das Schöne am oder das Gute am modernen Triathlon-Sport, dass du ja eigentlich von Februar bis Ende November Weltcups machen kannst.
Du hast Rennen ohne Ende, ja.
Genau, und deswegen also einfach jetzt die Zeit nehmen und dann halt, so wie ich es auch machen werde, halt einfach am 21. Oktober in Tongyeong voll fit an der Startlinie stehen und dann kann man immer noch 4 Weltcups dieses Jahr machen.
Ja, nicht schlecht.
Ja. Machst du also nochmal eine Late-Season sozusagen?
Ja, genau. Also ich werde es auch so machen, da ich halt jetzt durch meinen Wettkampfblock kombiniert mit dem Sturz im letzten Rennen halt, sage ich mal, 3 Monate eigentlich nicht so richtig viel trainiert habe, muss ich einfach sagen, okay, ne, es hat keinen Sinn jetzt noch so zu probieren. Jetzt auch wenn ich, auch wenn es mir richtig schwer gefallen ist, jetzt das Rennen in Carlo Vivari, was halt nächstes Wochenende ist.
Oh, die Schokolade, da muss ich gleich direkt an die Schokolade denken, die gute Schokolade.
Ja, genau. Die wird es leider nicht geben für mich dieses Jahr.
Ja.
Weil es jetzt, es war eigentlich für mich so ein kleines, sag ich mal, am Anfang der Saison ein Ziel.
Ja.
Weil halt dadurch, dass es halt zwischen Tokio und Lausanne liegt, könnt ihr euch ja vorstellen, wie gut es besetzt ist.
Ja, ja.
Und war ich für mich so ein Ziel, also da wollte ich eigentlich richtig fit sein und ein gutes Rennen machen. Aber ja,
jetzt quasi nächstes
Jahr vielleicht wieder.
Ja, da hat sie halt schon mal auch ein gutes Rennen.
Ja, genau. Ja, wenn man da einmal auf dem Podest stand, ne, dann.
Ja.
Aber an sich sieht es für dich ja gar nicht so schlecht aus, weil du bist ja in der, also quasi im Ranking der beste Luxemburger gerade.
Genau.
Und das ist quasi das, was du jetzt im Herbst verteidigen möchtest, um deinen Weg quasi nach Tokio klar zu machen.
Ja, bei uns ist es eigentlich so, wir sehen das jetzt nicht so richtig. Also dieses Ranking ist ja immer schwer vergleichbar, weil du hast ja Leute drin, die haben 12 Rennen und Leute drin, die haben erst 8 Rennen.
Ja gut, aber irgendwann am Stichtag gibt es ja dann irgendwann mal einen Cut.
Ja, aber das ist ja nächstes Jahr erst im Mai. Ich finde, also ich denke persönlich, du kannst erst eigentlich nächstes Jahr vielleicht, nach Abu Dhabi vielleicht nächstes Jahr, kannst du erst, wenn halt eigentlich fast alle Leute ihre 12 Rennen voll haben, kannst du richtig abschätzen, okay, gegen wen trete ich jetzt eigentlich an? Wen kann ich noch überholen, wenn ich noch ein gutes Rennen von mir ausgleiche? Weil jetzt ist es ja wirklich so, ich trete gegen Leute an, die haben schon 12 Rennen in dem Ranking. Wie willst du das vergleichen?
Das kannst du gar nicht.
Weißt du, dann laufen wir zusammen über die Ziellinie, er schlägt mich im Sprint. Ja? Aber dadurch, dass er ja schon seine Rennen voll hat, muss er eins ausgleichen, mein Ziel voll rein und ich überhole ihn auf einmal. Weißt du, also es kann ja sein, dass die Leute immer vor mir sind, ich die aber trotzdem noch überholen werde.
Ja.
Und deswegen ist es für mich da so, deswegen spreche ich jetzt, ich da persönlich, also jetzt immer nicht von verteidigen oder angreifen, sondern ich probiere einfach noch 3 gute Weltcups, also 3 gute Resultate zu machen.
Ja.
Und dass ich einfach nur probiere, meine 12 Rennen so gut wie möglich zu machen und probiere mich ja eher auf mich zu fokussieren und nicht so dieses.
Einfach maximale Punkte für dich holen, ja, genau. Und dann guckt man am Ende, wenn es wirklich darum geht, okay, wo steht man damit? Ja,
ja genau, weil du hast es ja auch dann nicht so richtig, es ist ja vollkommen außerhalb deiner Handlungsmacht. Ja, also du kannst es ja null beeinflussen und deswegen einfach sich auf sich selber zu konzentrieren, jedes Rennen so gut wie möglich machen.
Ja.
Und dann wird es schon passen am Ende.
Wir haben noch, es wird jetzt ein harter Cut.
Okay.
Thematisch, aber mir fällt auch gerade nicht ein, wie ich jetzt eine gute Überleitung mache. Also wir wollten zum einen Tokio besprechen, das haben wir, glaube ich, jetzt auch relativ lang und ausführlich gemacht. Auf eine Sache, das machen wir jetzt, glaube ich, nicht ganz so ausführlich, aber das ist einfach, glaube ich, auch für uns so aus Interesse, weil da jetzt die Finals waren.
Ja.
In Berlin.
Und
aber ich war da nicht am Start. Ne?
Ich weiß, ja.
Aber du bist ja auch jahrelanger Bundesliga-Starter.
Ja.
Du bist ja jahrelang eigentlich für Witten, oder? Bist du gestartet immer so?
Witten, ja.
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 Und hast ja.
Erst natürlich waren wir die Jugendwilden in Potsdam, Eva.
Ach, da warst du auch.
Ich weiß, da warst du noch nicht so aktuell, aber Gregor und ich waren erst noch aktiver Teil der Jugendwilden aus Potsdam.
Das stimmt, ja.
Okay, und als du dann alt und weise wurdest, bist du dann nach Witten gegangen?
Ja, genau.
Und so habe ich dich ja auch quasi kennengelernt als Wittener. Und du hast ja auch eine längere Zeit, also in der Triathlon-Bundesliga auch aktiv mitgewirkt. Jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht, ne? Warst du dieses Jahr bei einem Rennen?
Oder, ja. Ich bin, glaube ich, schon 2 Jahre nicht mehr gestartet, muss ich eben sagen.
Ja. Ja, also gut, letztendlich waren jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, die Finals Finals, wie ja auch gesagt wird, in Berlin. Wirst du dich, denke ich, schon verfolgt haben, oder?
Ich war großer Fan, ich fand es überragend.
Ja, so also, wie wir fast alle, oder? Kann man ja schon sagen, das war echt ein cooles Event, eine coole Sache, da 10 Sportarten zusammen einen deutschen Meister dann da zu suchen. Aber es kam ja schon jetzt im Nachgang doch zu einigen Diskussionen.
Schon im Vorgang eigentlich.
Im Vorgang, im Nachgang, weil ja die Triathleten ja so ein bisschen die Extrawurst gemacht haben und das halt als internationale deutsche Meisterschaft ausgetragen haben. Also sprich, die ganzen Bundesliga-Teams, weil es ja auch im Rahmen der Triathlon-Bundesliga dann auch noch quasi das letzte Wertungsrennen war, es konnten halt auch internationale Starter starten. Und das haben ja jetzt einige so irgendwie ein bisschen sehr negativ gesehen.
Richtig?
Ja.
Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt mit dem Medienecho nicht so beschäftigt. Ja.
Bist du da gar nicht so drin?
Nee, ich habe es nur selber verfolgt, habe mir natürlich selber meine Meinung gebildet. Ich fand es überragend. Cool. Also gerade halt sonntags der Kommentar auch mit dem Daniel Unger war im ZDF, beim Herrenrennen war richtig gut, beim Frauenrennen war dann auch ein bisschen Luft nach oben, aber das vielleicht auch ein bisschen persönliches Empfinden.
Ein bisschen Luft nach oben, also ich war wieder total enttäuscht. Also
du musst es auch mal ein bisschen diplomatischer ausdrücken.
Nee, da gibt es keine Diplomatie in meiner Meinung nach. Also, nee, ich finde das Frauenrennen und der Kommentator dazu war schlecht und es hat beim Frauenrennen eindeutig zum Beispiel ein Ungerman oder sowas gefehlt oder ein Co-Kommentator, der sich auskennt, war halt nicht da. Genau. Und dann war wieder einer da, der nur erzählt hat, und die Frauen strampeln jetzt wieder fleißig und gehen, wie ziehen sie ihre Laufschuhe an, was hat er gesagt?
Schlüpfen in die Turnschuhe.
Und die schlüpfen in die Turnschuhe und dann strampeln sie noch ein bisschen und da denke ich mir nur so, alter Schwede, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Und hab dann echt schon so gedacht, oh Gott, wenn das jetzt am Sonntag wieder so ist, ne? Und dann war es ja im ZDF und dann war ja glücklicherweise Daniel Unger Co-Kommentator und es war echt cool. Also
aber es wurde ja hauptsächlich ja sehr stark kritisiert, also zum einen durch Trimark, vor allem Verwechsel, aber auch zum Beispiel Pushing Limits, Niklas Bock, vielleicht auch berechtigt, also es mag ja durchaus sein, dass das Bundesliga mit integriert war und dass die Gefahr hoch war, was ja auch eingetreten ist, dass quasi ausländische Starter als erste über die Ziellinie laufen und dann die Zuschauer komplett verwirrt sind und denken, hä, was ist da los? Warum ist der jetzt nicht deutscher Meister oder warum ist da jetzt ein Südafrikaner bei den deutschen Meisterschaften? Und was ich persönlich jetzt, ich sehe da persönlich kein Problem. Da hat uns aber einfach nur interessiert, wie du das siehst.
Ja, ich sehe da auch kein Problem.
Ja, also ich finde auch, also dann wurde gesagt, Valentin Behrens wurde jetzt der Zieleinlauf geklaut und dass er das Zielbanner hätte hochreißen können und was weiß ich.
Ja, aber den hätte auch noch ein zweites machen können, oder?
Ja, oder mein Gott, also es war doch jetzt nicht tragisch, oder? Also für Walle war es geil, der ist deutscher Meister geworden. Für
Walle war es auch richtig geil. Also ich habe jetzt, hört sich dumm an, mit wenig Leuten drüber gesprochen, aber mit Valentin zufällig, und sein Kommentar, O-Ton war, Stimmung war besser als in Hamburg, das war richtig geil.
Ja, siehst du.
Es war ein gut organisiertes Event, es wurde medial richtig gut angenommen, also ich glaube auch das ARD und ZDF waren zufrieden mit den Einschaltquoten, aber da kennt ihr euch schon besser aus. Also wurde auch, sagen wir mal, vom Fernsehzuschauer gut angenommen und was ich aus meiner Perspektive, ich habe immer noch meinen kleinen Horizont, aber was ich trotzdem denke, ist, dass ich so manche Sportart vielleicht doch so ein bisschen in den Arsch gebissen hat und sagt, fuck, warum haben wir da nichts gesagt? Ich wollte das lügen, aber zum Beispiel Kanu hatte doch, glaube ich, nur eine Strecke am Start und war Rudern überhaupt dabei?
Rudern war nicht dabei, oder?
Rudern war, glaube ich, nicht dabei und Kanu hatte, glaube ich, nur so eine Sprintdistanz, also jetzt alles gefährliches Halbwissen, ne? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht gesehen, weil ich nicht den ganzen Tag vom Fernseher gegangen habe. Aber ich hatte schon viel Zeit. Ja. Nee, da war ich noch mit meinem Gipsarm unterwegs. Also ich hatte schon Zeit. So, ne? Ich denke, dass zum Beispiel die Sportarten sich dann vielleicht, weil man, guck mal, 10 Sportarten, das fand zwar ein richtig guter Einstieg.
Ja. Absolut, ne? Ja.
Aber ich persönlich hoffe einfach, dass es halt jetzt so gut war, dass halt jetzt beim nächsten Mal, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in 2 Jahren, ja, halt dann noch mehr Sportarten noch ein einfach sagen, okay, ja genau, wir machen es dann vielleicht in Berlin, oder machen wir aber Köln. Mhm. Ne? Oder mhm. wo auch immer, oder Hamburg, oder München, oder irgendwas, oder vielleicht auch Leipzig. Leipzig wäre geil. Ne? Und das dann heißt, dann hast du dann das ist genau draußen Leutsch wird dann geschwommen. und dann hast du da vielleicht dann noch nicht nur 10, sondern vielleicht schon 20 Sportarten mit dabei. Und das ist halt wie so ein, ja, einfach ein deutsches Sportfest wird.
Ja, und Triathlon ist mittendrin und es ist auch im Fokus.
Ja, genau.
Und ja, ob da jetzt noch ein Richard Murray gewinnt oder nicht, ist doch im Endeffekt ganz egal. Ja. Ne? Die Bühne ist da, die es kam richtig rüber, dass es einfach ein geiler Sport ist und was will man da mehr?
Ich denke auch, und wenn du mit Triathlon nichts am Hut hast und du siehst es zum ersten Mal, entweder es gefällt dir oder es gefällt dir halt nicht.
Ja, egal, also, das ist halt
so. Aber ich gucke ja jetzt keine Sportart nach und sage so, oh, was macht denn da der Ausländer? Oh, das wird mich total, ich halt weg. So, oh ne, das tue ich mir nicht an. Das
sind doch deutsche Meisterschaften, da müssen nur Deutsche.
Verstehe ich nicht. Egal.
Ja.
So,
aber ganz ehrlich, da könnt ihr ja mal auf euren Digital Creator Summit 2020 oder ich weiß nicht, ob ihr dieses Jahr nochmal einmacht hier mit Pushing Limits zusammen. Könnt ihr mal so einen 5-Punkte-Plan ausarbeiten und schickt den an die ARD und ZDF, wie die das besser machen können.
Ich finde, die haben es gar nicht so schlecht gemacht. Also ja, die haben alle erklärt und so.
Aber du meintest ja, dass der Niklas Bock da irgendwie...
Ja, nee, der kritisiert eher
das Bundesliga und deutsche Meisterschaften, aber das wurde nicht nur von ihm, das hat eigentlich gefühlt 90% der Medienschaffenden im Triathlon ist es irgendwie aufgestoßen. Also es hat eigentlich sehr, sehr viele gestört. Was mich ein bisschen verwundert hat, ich fand es nicht schlimm, aber das war... Also
muss man vielleicht da auch ein bisschen Gehör schenken, weil ich meine, das sind ja eigentlich die Leute, die sich auskennen. Und wenn die sagen, das ist nicht gut, dann muss man ja auch vielleicht seine persönliches Empfinden da ein bisschen zurückschrauben und dann mal hören und sagen, okay, wie hättet ihr es denn am besten gelöst?
Eine deutsche Meisterschaft alleine. Aber das sind ja auch okay, so...
Dass es nicht funktioniert, das ist doch klar.
Ja, oder das es wäre...
Das muss doch eben klar sein.
Es wäre auch im... die deutsche Triathlon-Bundesliga hätte auch einfach wieder darunter mega gelitten. Weil dadurch, dass ja Rügen weggefallen ist, der 70-3 mit Ironman, und da hatte man ja die Kooperation auch, dann wäre... Jetzt waren es ja eh nur wieder ein Rennen weniger. Und wenn jetzt die Finals... Und die deutsche Triathlon-Bundesliga nicht jetzt das gemeinsames Ding gemacht hätten, dann wäre ja überhaupt nichts mehr. Also ich finde, die Chance hat man gut genutzt und das...
Also ich glaube, da ist auch so ein kleiner Konflikt. Ich glaube, wenn interne Medien, die ja auch hauptsächlich zu 90% die Langstrecke verfolgen und eigentlich dann jetzt gerade auch auf die Bundesliga vielleicht gestoßen sind, durch auch die Finals, das ist dann irgendwie auch so ein neues Format. Und dann ist auch dieses Verständnis, also habe ich das auch Gefühl, dieses Verständnis nicht so da.
Ja, aber auf der Langstrecke ist es doch genauso. Wenn in Hamburg deutsche Meisterschaft ist, da läuft doch auch erst ein Norweger oder ein Finne, was muss ich lügen?
Ja.
Däne. Entschuldigung.
Ja. Genau, das frage ich mich auch. Da hat es keinen gestört. Da ist es dann okay und Paul Schuster, klar, der wird deutscher Meister. Der hatte auch kein Zielbanner und kein sonst
was. Da habe ich mir sagen lassen, dass im Prinzip Hamburg eine andere Wertigkeit einfach hat als so die Finals, also allein schon medial. Also es wird, ne?
Ja, also, mein Gott, also gut. Aber
in meinem Facebook-Feed war das immer ganz weit oben.
Ja, das ist dein geringer Horizont.
Das ist meine Filterbubble.
Dein geringer Facebook-Horizont. Ach, naja, nee, okay, aber da sind wir uns drei ja eigentlich einigermaßen einig. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass es eigentlich vollkommen alright war. Sicherlich, auf jeden Fall, es gibt Verbesserungspotenziale, gerade um, irgendwie muss man es noch schaffen, den normalen Triathlon-Sport betreibenden Menschen irgendwie zu erreichen und nicht nur im Prinzip diese kleine exklusive Gruppe. Da besteht noch mega viel Potenzial, aber ansonsten fand ich das auch nicht so schlimm. Ja. Soweit. Cäsar, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du dir den Stress angetan hast und uns quasi so halb aus dem Flieger angerufen hast.
Immer wieder gerne.
Und an die Hörer, also ich vermute mal, dass mal schauen, was in der Nachbearbeitung noch geht, aber die Tonqualität, mit der haben wir jetzt doch etwas gekämpft und wir haben sie, naja, wir haben dich aber schon verstanden. Und ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass das diesmal nicht so gut war, aber der Cäsar hat einfach ein billiges Handy, weil wenn man halt nicht so richtig in Top 20 kommt in der WTS, dann kann man sich auch einfach kein besseres Material leisten. Das ist halt...
Oh, scheiße.
Nee, keine Ahnung. Manchmal ist es so, aber es war jetzt zum Schluss einigermaßen okay.
Okay.
Insofern, ey, alles vielen klar. Dank.
Ja,
gerne.
Erhol dich noch gut und dann noch einen guten neuen Aufbau wieder. Ne?
Alles klar, danke schön.
Wir schauen gespannt nach Tong Yong dann.
Alles klar. Super. Ciao.
Ciao.